Deutschlandradio Kultur. Kakadu. Entdeckertag.
Na? Habt ihr eine Ahnung, was das für ein Tier sein könnte? Genau, ein Wal. Und wusstet ihr, dass der Pottwal zum Beispiel das größte und schwerste Gehirn überhaupt hat? Etwa 7800 Kilogramm schwer. Überlegt jetzt nur mal ganz kurz, wie viel ihr so auf die Waage bringt. Vielleicht 30 oder 40 Kilo. Und so ein Walhörn. 7800 Kilo. Wobei das jetzt auch nicht unbedingt heißt, dass der super schlau ist. Größe ist beim Gehirn nicht das Wichtigste. Und damit hallo und herzlich willkommen, ihr Hirnis, zum Kakadu-Entdeckertag. Ich bin Patricia. Mein Gehirn wiegt so ungefähr 1400 Gramm. So schwer ist das Menschenhirn im Durchschnitt. Aber wir lernen heute ganz viel über Tiere. Wusstet ihr zum Beispiel, dass Elefanten nicht nur total laut töten? Nee, die können auch total gut hören, über Kilometer hinweg. Das müssen die auch, weil die sich über ganz große Distanzen hinweg mit ihren Freunden oder Artgenossen, sagt man dann ja, verständigen. Oder Katzen. Katzen haben alleine 32 Muskeln in den Ohren. Und warum? Damit sie ihre Ohren unabhängig voneinander um 180 Grad, also so einmal im Halbkreis, drehen können, um eben genau zu hören, woher so ein Geräusch kommt. Oder Krokodile. Die haben rund um ihr Maul tausende kleine Reizempfänger, mit denen sie jede Bewegung im Wasser spüren können, um dann direkt schnell zuzuschnappen, wenn sie was reizt. Oder Geparden, die sind total schnell. 120 Kilometer pro Stunde. Also so schnell wie ein Auto. Und Geparden klingen so. Kein Witz. Man denkt, es ist ein Vogel, aber es ist wirklich ein Gepard. Die Giraffe klingt auch lustig. Und Giraffen können noch was. Ihre Zunge 45 cm rausstrecken. Das ist fast ein halber Meter. Versucht das mal. 45 cm. Eure vielleicht so 5 cm. Ich habe noch welche. Die Erdmännchen. Das sind die süßesten. Und da kümmern sich, auch interessant, immer die Älteren, und zwar alle, um den Nachwuchs. Das ist sozusagen eine Art Patchwork-Erziehung. Ihr merkt schon, ich könnte ewig so weitermachen. Es gibt so viel, ist jetzt mal gut, Erdmännchen, so viel zu entdecken in der Tierwelt. So viel Tolles, so viel Verwunderliches, Unfassbares. Aber es muss eben erstmal einer entdecken. Und einer der großen Tierentdecker, der großen Tierforscher und Tierfilmer war Bernard Jimek. Ein Platz für Tiere hieß seine legendäre Tiersendung im Fernsehen. 1956 flimmerte sie das erste Mal über den Bildschirm und Bernard Jimek begeisterte das Publikum mit seinen Tierfilmen. Und er ist sozusagen sowas wie der Vater und Ideengeber für alles, was wir heute auch noch so an Tierfilmen und Tiersendungen sehen. Vor 30 Jahren ist Bernard Jimek gestorben und Kakadu-Reporterin Bettina Jünger hat sich auf Jimeks Spuren begeben, wobei der Name geschrieben, G-R-Z-I-M-E-K, auch erstmal ganz anders gelesen werden könnte.
Grizimek?
Gritzmek.
Grizimek?
Grizimek?
Grizimek.
Grizimek?
Jimek. Der Name ist gar nicht so leicht auszusprechen. Jedenfalls, wenn man die Buchstaben nur auf dem Papier stehen sieht. Trotzdem ist dieser Name auf der ganzen Welt bekannt, denn er gehört dem Zoologen Bernard Jimek.
Ein Zoologe ist, der im Zoo arbeitet und er füttert die Tiere und wäscht sie.
Das ist ein Tierpfleger.
So, der guckt sie nach, so wenn sie krank sind zum Beispiel, cremt er sie irgendwie ein oder macht Operationen zum Beispiel.
Das ist ein Tierarzt.
Der forscht nach den Tieren.
Ganz genau. Der Zoologe ist in erster Linie ein Tierforscher. Aber für Bernard Jimek treffen auch die anderen Beschreibungen zu. Denn er war nicht nur ein Wissenschaftler, sondern auch Tierarzt. Und er hat nicht nur in einem Zoo gearbeitet, sondern war sogar Zoodirektor. Sein Leben lang hat sich bei ihm alles um Tiere gedreht.
Ich habe als Junge einmal einen Igel mit in die Schule gebracht. Und weil ich einen so schwer auszusprechenden Namen habe, haben mir meine Klassenkameraden den Spitznamen Igel gegeben. Den habe ich die ganze Schulzeit beibehalten. Und ich habe sogar den Igel zu meinem Wappentier gemacht.
Der hat sich irgendwie sehr für die Tiere eingesetzt. Der hat das erste Okapi in Deutschland gebracht.
Der hat eine Fernsehsendung mit Tieren gemacht.
Und darin kam der Igel natürlich auch wieder vor.
Seine 16.000 Stacheln haben den Igel durch Jahrmillionen gegen alle Feinde gut geschützt. Aber nicht gegen die modernen Autos.
Also der Herr Schimek, der hat eine Glatze, dann hat er so an den Seiten ein paar Haare.
Er erzählt ruhig und langsam und lässt sich Zeit, alles zu erklären.
Er macht immer Pausen.
Ich kann eher nicht so gut dazuhören, wenn man so langsam redet. Für mich wäre besser, wenn man etwas schneller reden würde und nicht immer so viele Pausen dazwischen.
Also ich finde das so ganz okay, weil da läuft ja noch der Film, dann ist es nicht mehr so langweilig.
Zahlreicher sind dagegen die Igel in unseren Gärten und Vorstädten geworden. Und deswegen bitte, lassen Sie im Herbst unbedingt die Haufen von Laub und Zweigen liegen, denn da dringen die Igel im Herbst ein und halten da drin Winterschlaf.
Als am 28. Oktober 1956 im Hessischen Rundfunk zum ersten Mal die Sendung »Ein Platz für Tiere« von und mit Bernhard Schimek ausgestrahlt wurde, war das etwas ganz Neues. Caroline Dresmann kann sich noch gut daran erinnern.
Ja klar, Bernhard Schimek ist einem ja noch ein Begriff aus der Kindheit, so der erste, ja, richtige Fernsehmoderator der Tiersendung gezeigt hat. Und das war ja noch die Zeiten, wo es noch nicht so viele Fernsehsender gab, und das war schon ein Ereignis.
Guten Abend, meine lieben Freunde. Ich habe Ihnen heute zwei Humboldt-Pinguine. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich habe Ihnen hier einen sehr kleinen und unruhigen Geist mitgebracht. Es ist ein kleiner Siamang. Also guten Abend, meine Freunde. Aus dem Frankfurter Zoo habe ich Ihnen heute eine jung erwachsene Fischotterndame mitgebracht namens Tethys. Und ich hoffe nur, dass sie mir nicht während der Sendung in die Hosenbeine klettert. Das hat sie nämlich manchmal so an sich.
Der fängt immer an mit guten Abend, meine lieben Freunde. Da steht nur ein schwarzer Sessel und das Tier, was er eben zeigen möchte.
Der Hintergrund ist nur blau.
Als ob das Nachrichten sind, die so im Fernsehen laufen.
Also in den heutigen Tiersendungen, da sind die in der Wildnis und nicht also vorm blauen Vorhang.
Heute in den Studios, da sind auch die Moderatorin etwas jünger.
Nachdem er gesagt hat, guten Abend, meine lieben Freunde, sagt er, welches Tier er mit ins Studio gebracht hat und erzählt über dieses Tier, woher er das geholt hat.
Ein echtes, lebendiges Tier mit ins Fernsehstudio zu bringen, so etwas hatten die Zuschauer noch nicht gesehen. Und es handelte sich nicht nur um Hunde und Katzen, Igel oder Fischotter, sondern auch um ziemlich gefährliche Tiere.
Guten Abend, meine lieben Freunde. Hier unseren Geparden brauche ich Ihnen gar nicht mehr vorzustellen. Es ist eine Gepardin, die seit langen, langen Jahren im Zoo lebt und die Ihnen ja eine alte Bekannte ist.
Außer dem Geparden Cheetah hatte Bernhard Schimek auch schon mal eine Boa Constrictor, eine Riesenschlange, Jaguar-Babys, verschiedene Affen oder ein Zwergschwein dabei.
Es ist komisch, wenn die Tiere im Studio auch frei rumlaufen.
Also wenn die Tiere wie bei dem Herrn Schimek im Studio so rumlaufen, also ich hätte mich da nicht reingetraut.
Es könnte vielleicht auch gefährlich werden mit der Schlange, wenn die dann mal auf einen zugeht.
Gefährlich wurde es nie. Die tierischen Studiogäste stammten allesamt aus dem Frankfurter Zoo, waren gut gefüttert und längst an Tierpfleger und ihren Zoodirektor gewöhnt. Aber das Fernsehstudio war natürlich eine ungewohnte Umgebung für die Tiere. Sie krähten und piepsten und liefen umher, sodass sich der Moderator manchmal gar nicht richtig konzentrieren konnte.
Na, jetzt schimpft unser Gast gehörig hier. Das ist der kleine Gibbon. Entschuldigung, er hat mich aus dem Konzept gebracht.
Als Bernhard Schimek mit dieser Tiersendung im Fernsehen erschien, war er schon weit über 40 Jahre alt und hatte fast sein ganzes Leben mit Tieren verbracht. Schon als 10-jähriger Junge züchtete er im Garten seiner Eltern im Städtchen Neiße Hühner. Aber nicht nur der Eier wegen, sondern um mehr über diese Tiere zu erfahren und die Hühner zu beobachten.
Man muss leise sein, wenn man die Tiere beobachtet, sonst fliegen die, hüpfen oder gehen die weg.
Man muss dann auch Geduld haben, damit man die Tiere beobachten kann. Man muss sehr furchtlos sein, um Tiere zu erforschen. Wenn man nämlich zum Beispiel hier Geparden oder so erforscht, dann sollte man keine Angst haben.
Geparden, die kamen erst viel später dran. Erstmal blieb Bernhard Schimek bei seinen Hühnern. Er beobachtete sie und schrieb auf, was ihm besonders an ihnen auffiel. Sein Aufsatz über das Huhn als Nutztier und Ziertier bekam beim Hühnerzuchtverein sogar einen Preis. Und er konnte diese Arbeit außerdem für die Abiturprüfung im Fach Deutsch einreichen.
Und da ich damals mit Begeisterung immer auch geritten bin, kann ich mich entsinnen, während die anderen im Parterre-Klassenzimmer saßen und fleißig ihre Abiturarbeit schrieben, bin ich auf dem Bürgersteig langgeritten und habe stolz zu Pferde zum Fenster reingesehen.
Als der junge Forscher 1928 in Leipzig anfing, Tiermedizin zu studieren, nahm er seine Hühner natürlich mit. Auf dem Bauernhof eines Verwandten richtete er eine ganze Hühnerfarm ein. 2000 Hühner hatte er da zu versorgen. Die Eier verkaufte er an Berliner Hotels und verdiente sich so das Studium. Kein Wunder, dass es auch in Bernhard Chimeks erstem Buch um Hühner ging. Und im Landwirtschaftsministerium, in dem er nach seinem Studium eine Anstellung als Tierarzt bekam, arbeitete er als erstes an der Einführung einer neuen Eierverordnung mit.
Eine Eierverordnung? Was ist das denn?
Darin wird zum Beispiel festgelegt, wie Eier am besten gekühlt werden und dass sie nur so lange verkauft werden dürfen, wie sie frisch sind. Vielleicht hätte Bernhard Chimek noch an vielen solcher Verordnungen mitgearbeitet, wenn nicht 1939 der Zweite Weltkrieg ausgebrochen wäre. Wie alle anderen Männer musste auch er daran teilnehmen, allerdings nicht als einfacher Soldat, sondern, wie sollte es anders sein, auch diesmal als Tierarzt. Bernhard Chimek hatte sich um die Pferde der Soldaten zu kümmern und arbeitete daneben als Verhaltensforscher.
Also der forscht so, was die Tiere machen, wie sie sich verhalten, was sie mit den Jungen zum Beispiel machen oder wie sie kämpfen.
Chimek wollte vor allem herausfinden, wie intelligent Pferde sind und ob sie zum Beispiel auch über große Strecken hinweg ihren heimischen Stall wiederfinden. Denn die Soldaten wollten wissen, ob sie ihr Pferd suchen mussten, wenn es bei einem Angriff davongelaufen war oder ob es alleine zurückkommen würde.
Wenn die Pferde sich verlaufen haben, die riechen ja fast so gut wie Hunde und dann können die ja zurückgehen, weil die hinterlassen ja auch Spuren.
Doch seine Forschungen dienten nicht nur den Soldaten. Zurück in Berlin nahm er vorübergehend Wölfe und Affen aus dem von Bomben schwer beschädigten Berliner Zoo in seiner Wohnung auf.
Das klingt so ein bisschen unheimlich, weil Wölfe ins eigene Haus mitzunehmen, ist ja jetzt nicht so ungefährlich. Also ich weiß nicht unbedingt, ob der dann ruhig schlafen konnte.
Wölfe in der Wohnung, die könnten vielleicht Sachen anfressen, weil Hunde können ja auch Pullover anfressen oder Strümpfe.
Ja, dann hat er die wahrscheinlich auch erstmal gefüttert und dann in so einen Raum eingesperrt, damit die dann auch nicht die ganze Zeit nachts rumlaufen oder so.
Nach dem Krieg war es dann der Frankfurter Zoo, für den sich Bernhard Chimek einsetzte. Eigentlich war schon beschlossen, dass dieser Zoo aufgelöst werden sollte. Das Gelände war nämlich weitgehend zerstört worden und nur noch 20 Tiere waren übrig geblieben. Aber Bernhard Chimek erkannte, dass die Menschen nach diesem schrecklichen Krieg einen Zoo dringend benötigten.
Die waren noch im Zoo vor dem Zweiten Weltkrieg. Die haben das Zoo vermisst und dann sind die, als der wieder aufgebaut wurde, sind die wieder da reingegangen.
Also ich denke, die fühlten sich so fröhlich, dass der Krieg vorbei ist und dass sie diese Natur ansehen können und das Ganze.
Sie waren einfach nur froh, dass die Tiere wieder da waren.
Bestimmt waren sie stolz auf den Zoo, dass der Zoo so wieder überlebt hat.
Geld für den Zoo gab es natürlich keins. Alles musste Bernhard Chimek selbst erwirtschaften. Er wusste jedoch, wie er die Leute anlocken konnte. Er ließ Feste und Tanzveranstaltungen stattfinden, Kirmesbuden aufstellen, Feuerwerk abbrennen und sogar Damen-Schlammkämpfe veranstalten. In einer halb zerstörten Stadt wie Frankfurt waren das nach dem Krieg Attraktionen, die die Menschen gerne besuchten. Es dauerte nur wenige Jahre, da hatte Bernhard Chimek den Frankfurter Zoo wieder aufgebaut und sogar erweitert.
Im Zoo sind auch ganz viele aus anderen Ländern.
Zum Beispiel Löwen, Tigern und Leoparden.
Ich war im Zoo, da habe ich ein Krokodil gesehen. Da ist ein Mensch reingegangen, also in diesem Gehege. Und da hat er das Fleisch dahin geschmissen. Und danach hat er so eine Spielpuppe reingeschmissen. Da wollte man sehen, wie stark der reinbeißen kann.
Ich habe einen Löwen gesehen, wo Menschen, die gefüttert hat, ist er sofort dahin gelaufen und hat ihn so angebrüllt.
Bernhard Schimek sorgte dafür, dass Tiere ab jetzt in einem Zoo nicht nur verwahrt und gezeigt werden, sondern dass die Zoologen sich auch wieder mehr mit der Erforschung von Tieren beschäftigten. Deshalb besuchte er Anfang der 50er Jahre das erste Mal Afrika. Er wollte dort nicht nur Tiere für seinen Zoo fangen, sondern auch das Verhalten der Tiere in ihrer ursprünglichen Umgebung beobachten und filmen.
Es war nicht so ganz leicht, weil dort überall gejagt wird und die Tiere verhältnismäßig scheu sind. Aber es war recht interessant, weil wir konnten also eine Herde wochenlang beobachten, was sie essen im Walde, ihre Familienverhältnisse, ihren Tagesrhythmus. Und ich glaube, dass das recht neue Ergebnisse sind.
Darüber, wie die Tiere Afrikas in der Wildnis leben, wusste man damals noch nicht sehr viel. Bekannt waren nur die abenteuerlichen Berichte einzelner Afrika-Reisender, die Löwen, Elefanten und Krokodile als wilde Bestien schilderten.
Dass Tiere keine so bösartig sind, wie man das gerne in Afrika-Abenteuerbüchern zeigt. Es geht zum Beispiel daraus hervor, dass wir diesen ganzen Film ohne jede Schusswaffe gedreht haben.
Nachdem Chimek gesehen hatte, wie die Tiere in Afrika in Freiheit leben, kümmerte er sich darum, dass sie auch in den heimischen Zoos artgerechter gehalten werden.
Eigentlich leben die Tiere in einer ganz großen Freibahn. Und im Zoo brauchen die doch auch ganz viel Freibahn. Und dann zum Beispiel bei den Löwen, die brauchen ganz viel Platz. Und dann bauen die auch ein ganz großes Gehege wie in Afrika.
Bernhard Chimeks Filme bewirkten außerdem, dass die Menschen in Europa anfingen, die Wildtiere Afrikas mit anderen Augen zu betrachten. Sie sahen zum ersten Mal, dass Löwen sehr fürsorgliche Eltern sein können und sich rührend um ihren Nachwuchs kümmern. Und dass Elefanten einander nicht gleichgültig sind. Wird ein Tier der Herde krank, kümmern sich die anderen darum.
Diese Hilfe von Elefanten kranken Genossen gegenüber ist schon einige Male von anderen beobachtet worden. Hier gelingt es erstmals, diese Hilfe im Film beweiskräftig zu erhärten. Elefanten helfen sich also tatsächlich gegenseitig.
Damit er die Tiere Afrikas auch in den unzugänglichsten Winkeln der Steppe beobachten konnte, lernte Bernhard Schimek sogar selbst zu fliegen.
Da sitze ich nun in einem kleinen Flugzeug und fliege zusammen mit meinem Sohn Michael allein von Frankfurt bis tief hinab nach Afrika. Das sind 10.000 Kilometer, ein Weg beinahe doppelt so weit wie von Frankfurt bis nach New York.
Der Flieger, der ist weiß-schwarz, immer so Striche. Sieht so aus wie ein Zebra in der Luft fliegt.
Vielleicht damit die Zebras denken, ja, das sieht ja dann auch so aus wie sie und damit sie dann keine Angst bekommen.
In so einer winzigen Maschine schwebt man nicht tausende von Metern hoch über den Wolken wie in einem Verkehrsflugzeug, sondern man sieht etwas von unserer Erde, genau wie ein Zugvogel.
Bernhard Schimek flog zusammen mit seinem Sohn nach Tansania. Dort beobachteten sie, auf welchen Wegen die Tiere durch die Weiten der Serengeti-Steppe ziehen und wie viele Elefanten, Gnus oder Zebras dort eigentlich zu finden sind. Aber er sah auch noch etwas anderes, wie bedroht die Tiere in Afrika sind.
Die sind bedroht, weil die Menschen sie jagen und sehr, sehr viele davon töten.
Außerdem bauen die Menschen immer mehr Dörfer und Ansiedlungen in den Gebieten der Tiere und zerstören so deren Lebensraum. Bernhard Schimek beschloss, auf diese Gefahren hinzuweisen, denn ihm war klar, mit jeder Tierart, die ausstirbt, verlieren die Menschen einen wertvollen Teil ihrer Umwelt.
Wir haben diese wirklich große Arbeit und mühselige Arbeit nicht unternommen, um nun einen schönen Film zu drehen, sondern um die Menschen darauf aufmerksam zu machen, was augenblicklich in Afrika geschieht, wie die Natur verstümmelt wird, wie Tierarten ausgerottet werden, die ebenso ihr Recht auf das Dasein haben und die ein Teil unserer Schöpfung auf Erden sind.
Mit ihrem Kinofilm »Serengeti darf nicht sterben« rüttelten Bernhard Schimek und sein Sohn Michael, der bei den Dreharbeiten mit dem schwarz-weiß gestreiften Flieger tödlich verunglückte, die Menschen tatsächlich auf. Die Regierung von Tansania begriff, wie wichtig es ist, die wilden Tiere zu schützen und legte mit Schimeks Hilfe Nationalparks an. In diesen geschützten Gebieten, wie zum Beispiel der Serengeti, durften ab sofort keine Tiere mehr gejagt werden. Dörfer oder Städte anzulegen, wurde ebenfalls verboten. Nach diesem Vorbild entstanden auch in anderen afrikanischen Ländern viele Nationalparks. Und Bernard Chimek bekam für seinen Film einen Oscar. Auch in Deutschland schärfte Bernard Chimek das Bewusstsein der Menschen für den Tier- und Naturschutz.
Weil ja jetzt auch so viel gebaut wird und es gibt weniger Umwelt. Und man muss ja die Tiere auch schützen, ansonsten gehen die ja alle unter.
Naturschutz ist wichtig, weil wenn man überall was hinbauen würde, dann gäbe es ja nur noch wenig Bäume und die produzieren ja auch Sauerstoff.
Und dann würde es auch irgendwann keine Tiere und Pflanzen mehr geben.
1970 erkannten das auch die Politiker.
Und deswegen hat mich der Bundeskanzler zu seinem Beauftragten für diese Sachen gemacht. Und ich muss also versuchen, mit den Politikern und den Ministern zusammen entsprechende Gesetze zu machen und die Regierung zu bitten, die durch den Bundestag durchzubringen.
Es war das erste Mal, dass jemand von der deutschen Regierung beauftragt wurde, sich um den Naturschutz zu kümmern. Bernard Chimek fand allerdings, dass Naturschutzgesetze allein nicht ausreichen. Deshalb gründete er 1975 mit einigen anderen Umweltschützern zusammen den BUND, den Bund für Umwelt- und Naturschutz in Deutschland. Annika, Bettina, Laura und Jana sind heute in einer ähnlichen Organisation aktiv. Sie treffen sich alle 2 Wochen, um zusammen die Natur kennenzulernen und zu schützen.
Also wir sind die NAJU und wir bauen Nistkästen und so.
NAJU bedeutet Naturschutzjugend.
Wenn man Nistkästen baut, das ist Naturschutz, weil nämlich es gibt nicht mehr so große, dicke Bäume, wo der Specht die Höhlen reinmachen kann. Und wenn man Nistkästen baut, können da die Meisen und die ganzen Vögel da reingehen und da das Nest bauen.
Wir gehen in den Wald und dann gehen wir auch manchmal ins Biotop noch.
Also wir waren im Feuchtbiotop, das ist sozusagen wie ein Garten, wo halt Schildkröten auch zum Teil drinnen sind und halt seltene Pflanzen.
Mit ganz einfachen Mitteln kann man sehr viel für Natur und Tiere tun. Darauf hat Bernard Chimek unermüdlich mit seinen Filmen, den zahlreichen Büchern und seiner Fernsehserie hingewiesen. Am meisten hing sein Herz jedoch an Afrika und dem Erhalt der dortigen Tierwelt. Als er 1987 starb, wurde er auf seinen Wunsch hin am Rande des Ngorongoro-Kraters in der Serengeti, dort, wo auch schon sein Sohn bestattet war, beerdigt.
Naja, Wohnplatz für Tiere ist, war offenbar auch der richtige Platz für Bernard Chimek. Der große Tierfilmer, Zoodirektor und Tiererklärer starb am 13. März 1987, also vor 30 Jahren. Und all die tollen Tierfilme, die es heute gibt, gibt es eben auch, weil der Chimek damals damit anfing. Und beim Wal, da habe ich jetzt nochmal nachgewogen. Der hat natürlich ein großes Gehirn. Immerhin kann so ein Wal 50 Tonnen schwer sein. Aber sein Gehirn wiegt dann doch nur 7800 Gramm, also fast 8 Kilo, aber nicht mehrere tausend, wie ich vorhin mit meinem Mini-Menschenhirn, das wiegt ja nur 1400 Gramm, behauptet habe. So. Alle zufrieden? Ja, er lächelt. Die nächste Kakadu-Ausgabe, die gibt's am Sonntag früh um 7.30 Uhr. Jonathan im Abseits heißt die Erzählung. Und danach das Hörspiel Futsch, denn wenn immer alles futsch ist, dann hilft nur die Agentur für verlorene Dinge. Vielleicht. Vielleicht oder hoffentlich oder auf jeden Fall hören wir uns am Sonntag. Jetzt erstmal einen schönen Start ins Wochenende. Ich bin Patricia, hier kommt gleich die Tonart und vorher noch Musik über Tiere. Blumfeld und Tiere um uns. Macht's gut. Tschüssi.